Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zu Stand jetzt, dem ersten Sportpodcast des Tages. Heute ist Dienstag, 26. Mai 2020.
Moin zusammen. So, gleich noch einen Schluck Kaffee und dann Ohren auf für die Top-Themen des heutigen Sporttages. Wir haben nämlich wieder ein bisschen was für euch zusammengetragen, damit ihr im Büro oder beim Schnack mit Freunden die Nase vorn habt. Wir, das sind mein Kollege, der Sportfan, Journalist und Stadionsprecher der deutschen Nationalmannschaft, Andreas Wurm.
Und Malte Asmus, der Chefredakteur von meinsportpodcast.de. Malte, es ist mir auch heute früh eine Ehre. Du schaust wieder super, heute siehst du nicht so frisch aus. Aber du warst ja auch, was die Themen des Tages angeht, auch lange heute Morgen schon auf, um jetzt ganz frisch das an den Frühstückstisch zu bringen.
Wir mussten ja ein bisschen recherchieren noch. Wir blicken zurück auf die Karriere von Anna Veit heute in der Sendung. Die Österreicherin, die hatte ja am Wochenende ihren Rücktritt bekannt gegeben. Und sie war viel mehr als nur eine Weltklasse-Skifahrerin. Außerdem blicken wir natürlich ausführlich auf das Topspiel der Bundesliga zwischen dem BVB und Bayern heute Abend voraus. Da freuen wir uns ja alle schon drauf. Dazu haben wir wie immer unsere Dreierkette im Programm mit ein bisschen Traumabewältigung. Andreas, da werden wir wieder ein bisschen in der Vergangenheit wühlen. Aber vorher, ganz zum Einstieg, du hast unser Top-Thema heute vom DFB-Bundestag gestern mitgebracht.
Ja, allerdings in Meckenheim in der Nähe von Bonn fand der erste digitale DFB-Bundestag statt. Da gab es interessante Dinge, da gab es Beschlüsse, die natürlich die Corona-Pandemie erfordert haben. Da geht's vor allem eben auch um die dritte Liga, aber da sprechen wir jetzt gleich ausführlich drüber.
Stand jetzt Top-Thema.
Top-Thema hier bei uns bei Stand jetzt auf meinsportpodcast.de. Gestern fand da statt der erste komplett virtuelle Bundestag des DFB und das hatten wir euch ja gestern schon angekündigt. Kollege Andreas Wurm war mit dabei, hat die Veranstaltung moderiert. Andreas, erzähl uns mal ein bisschen, wie war's?
Ja, das war für mich auch ausgesprochen spannend, dass ich für den DFB moderiere bei Länderspielen, bei U21-Spielen oder auch beim Pokalfinale. Gut, das haben wir schon angesprochen. Aber das hier war jetzt nochmal, hatte eine ganz besondere Qualität. Man hat mich sozusagen dazugeholt, um so ein bisschen den Rahmen zu bilden und auch das Technische abzubilden. Denn wenn man sich vorstellt, 260 Delegierte, die mit dabei sein konnten, die dann auch das Stimmrecht hatten, dann auch dazu ganz viele, die bei DFB-TV das Ganze im Livestream verfolgt haben. Es war etwas ganz, ganz Neues für alle Beteiligten, denn es ging ja wirklich tatsächlich alles nur über Hin- und Herschalte, über Einblendungen und auch das ganze Stimmverhalten musste ja sozusagen über einen Computer abgebildet werden. Und das war dann meine Funktion, das Ganze so ein kleines bisschen abzufedern, einzuordnen und Hilfestellungen zu geben. Und das war sehr, sehr spannend und ich kann sagen, es war richtig Druck auf dem Kessel im Vorfeld. Und im Nachhinein war die Erleichterung dann doch sehr groß, dass alles gut gelaufen ist und es eigentlich auch sozusagen relativ schnell ging. Man hat mit mehr kontroversen Diskussionen gerechnet, aber das ging dann doch wirklich alles sehr, sehr schnell.
Worüber wurde denn jetzt letztlich entschieden? Du hast uns gestern schon darauf hingewiesen und vorbereitet, dass es vor allen Dingen auch um die Saisonfortsetzung in der dritten Liga geht. Was ist dabei rausgekommen?
Also es wurde eigentlich alles. Jeder Antrag wurde ziemlich schnell durchgewunken. Die Delegierten waren sehr, sehr kooperativ. Die haben eingesehen, dass man wirklich nur mit einem Schulterschluss auch bei so einem außerordentlichen Bundestag irgendwie beim DFB zurande kommt. Es gab natürlich Berichte vom Schatzmeister, vom Vizepräsidenten DFL Peter Peters und sowas. Also da wurde ganz viel natürlich eben berichtet, aber es wurde auch abgestimmt. Du hast es gesagt. Es gab einen Antrag aus dem Saarland, dass in der dritten Liga jetzt perspektivisch, also für den Rest der Liga, die Liga geteilt wird in eine Nord- und eine Südsparte. Das wurde abgeschmettert. Da hat man nochmal eindringlich darum gebeten, dass man dem doch nicht Folge leisten soll, weil man gerne so, wie es jetzt gerade ist, auch mit den Möglichkeiten des Auf- und Abstiegs einfach weiter vorgeht. Das wäre sportlich die fairste Möglichkeit. Aber die wesentlichste Entscheidung, die gestern gefällt wurde, war die, ob die dritte Liga weiterspielt oder ob das Ganze abgebrochen werden soll. Man hat sich eigentlich schon dafür entschieden, dass die dritte Liga weiterspielt. Natürlich wirtschaftlich wichtige Geschichte auch für die dritte Liga, dass sie zu Ende gebracht wird. Aber es gab auch Anträge aus Sachsen, Sachsen-Anhalt, Die wurden vorher medial auch sehr, sehr publik gemacht. Und das war ein bisschen schade an dieser Stelle, weil das Ganze eher medial ausgetragen wurde als sonst wie. Also, es ging eben darum, dass man gesagt hat, nein, wir wollen den Abbruch. Hat vor allem auch damit zu tun, dass ja quasi die Hälfte aller Vereine in der dritten Liga jetzt eigentlich noch absteigen kann. Und der eine oder andere, der da gar nicht gut dastand, der wollte das gerne verhindern. Letztlich hat die überwältigende Mehrheit beim Bundestag dafür gestimmt, die dritte Liga ab dem Wochenende einfach weiterspielen zu lassen. Das ist die fairste aller Varianten und da war natürlich die Erleichterung beim DFB groß. Die dritte Liga gehört ja zum DFB, während erste und zweite Liga sozusagen die DFL dafür zuständig ist. Wir haben aber eine ausgesprochen gute dritte Liga mit vielen, vielen Zuschauern und auch natürlich mit übertragenen Fernsehstationen oder auch der Telekom, die das Ganze übertragen und da war man glücklich, dass das Ganze jetzt weitergeht. Ich konnte mit DFB-Präsident Keller natürlich so ein kleines bisschen zwischen Tür und Angel dann eben auch sprechen und er war wirklich sehr erleichtert. Und das war auch ein Theater im Vorfeld, auch ein bisschen ein Schmierentheater, kein Fairplay und so. Die Erleichterung war groß und er hat dann eben in der Pressekonferenz auch nochmal gesagt, dass er denkt, dass das durchaus Hintergründe hat, aber dass jetzt der Gedanke Fairplay für alle, weiterspielen, das Beste ist und jetzt auch alle Ruhe haben sollen.
Und hier gilt es auch wie auf dem Platz, wenn gegrätscht wird und der Ball getroffen wird und der Ball gemeint ist und nicht man zu spät kommt und der Spieler abgegrätscht wird, dann ist es kein Foul und dann geht das Spiel einfach weiter. Und ich appelliere jetzt an alle, dass wir das hinkriegen und dass keine Tricks mehr und irgendwelche Hintergrundabsprachen oder Verweigerungshaltungen da sind.
Obwohl die Rechtsabteilung schon vom ein oder anderen Rechtsanwalt aus den einzelnen Verbänden doch schon Dinge auf dem Schreibtisch haben.
Glaubst du, das wird noch weiter verhandelt oder das wird sich dann auch jetzt mit diesem Beschluss tatsächlich in Wohlgefallen auflösen, dass dann alle, wie es dann eben auch der Präsident gesagt hat, wirklich zusammenstehen, sich nicht weiter verweigern, sondern eben helfen, alles dann auch vernünftig über die Bühne zu kriegen?
Ja, da zitiere ich den DFB-Generalsekretär Friedrich Curtius, der sagte, naja gut, also wir haben diese Briefe von den Rechtsanwälten jetzt auf dem Tisch. Unsere Juristen müssen sich damit beschäftigen.
Diese Schreiben werden nun an die zuständigen Stellen zur Prüfung und zur Bewertung gegeben. Und wir haben den klaren Willen und heute auch nochmal durch den Bundestag dokumentiert, am Wochenende mit dem Spielbetrieb fortzusetzen. Und die rechtlichen Überprüfungen müssen von den zuständigen Stellen und Gremien durchgeführt werden.
Das wird jetzt also auf einer anderen Ebene geklärt, aber es gibt einen Beschluss auf diesem Bundestag. Es wird weitergespielt und es wurde eindringlich darum gebeten, jetzt bitte die Füße stillzuhalten. Das Bemerkenswerte dabei war, man hat erwartet, das war dann auch meine Rolle, man hat erwartet, dass es eine Rednerliste gibt, die sehr, sehr lang ist. Und da massiv darüber diskutiert wird. Aber dem war nicht so. All diejenigen, die im Vorfeld gemotzt haben, im Vorfeld gesagt haben, lasst uns die dritte Liga abbrechen, weil das wäre nicht fair, wenn das jetzt so weitergehen würde. Genau die haben jetzt beim Bundestag komplett die Klappe gehalten. Und das ist, ich würde sagen, so ein kleines bisschen der bittere Nachgeschmack. Also die haben dann nicht Farbe bekannt, sondern werden das möglicherweise weiter über die Medien austragen. Da muss man jetzt mal gucken, wie es weitergeht.
Sind wir gespannt. Werden wir natürlich alles weiter im Auge behalten, diese Entwicklung dann auch rund um diese Fragen beim DFB. Aber insgesamt würdest du auf jeden Fall sagen, der DFB-Bundestag in dieser virtuellen Form war etwas, was funktioniert hat. Kann man wieder machen, wenn es sein muss.
Wenn es sein muss. Die Gründe sind die, die wir alle nicht wollen. Aber wenn es sein muss, kann man das genauso nochmal machen. Ganz kurz nur, Frauenbundesliga, ja, die Flyer-Alarm-Bundesliga geht auch weiter. Und wir haben vom Schatzmeister gehört, es wird höchste Zeit, dass zum Beispiel auch mal wieder ein Länderspiel stattfinden kann, denn das ist natürlich auch etwas, das Sponsoring rund um die Nationalmannschaft und eben die Spiele der Nationalmannschaft, die auch ein bisschen Geld in die Tasche spülen. Und dieses Geld, das kommt ja nicht in irgendeine Tasche, sondern das kommt dann natürlich auch den Amateuren, dem Breitensport zugute. Und es wird höchste Zeit, sonst fährt der DFB ein historisches, negatives wirtschaftliches Ergebnis ein. Und das sollte irgendwie dann doch abgewendet werden.
Stand jetzt aktuell.
Englische Woche in der Bundesliga und das heißt, heute gibt's schon wieder Fußball. Leverkusen empfängt Wolfsburg, Frankfurt trifft auf Freiburg und Werder bekommt Besuch aus Gladbach. Alle Spiele mit einer gewissen Brisanz, klar, trotzdem stehen sie klar im Schatten des Duells des Tabellenführers Bayern München beim Tabellenzweiten Borussia Dortmund. Beide Teams in starker Form, sie gewannen ja beide je 9 ihrer letzten 10 Spiele. Beide Teams präsentieren sich in absoluter Torlaune, steuern sogar jeweils auf einen neuen Vereinstorrekord in dieser Saison entgegen. Und mit Erling Haaland und Robert Lewandowski treffen jetzt die beiden Tormaschinen der Liga erstmals direkt aufeinander. Die Partie verspricht, ein Duell auf Augenhöhe zu werden. Und über das wird bis zum Anpfiff heute Abend um 18.30 Uhr sicherlich überall noch heiß diskutiert werden. Und wir geben euch jetzt hier bei Stand jetzt Argumentationsfutter an die Hand, damit ihr in diesen Diskussionen dann auch eine gute Figur macht. Wir haben nämlich Bayern-Experte Manuel Behlert von 90plus gefragt, genauso wie Julius Eid vom BVB-Podcast, uns jeweils 3 Gründe zu nennen, warum ihr Verein, also Bayern oder Dortmund, heute Abend am Ende die Nase vorn haben wird.
Der erste Punkt, den man auf jeden Fall nennen muss und der Mut macht gegen die Münchner, ist die defensive Stabilität. Und die Abläufe der Dortmunder, die trotz der Pause sehr früh schon im ersten Spiel erkennbar waren, das fand ich bemerkenswert. Das hat man auch bei wenigen Mannschaften so gesehen in beiden Spielen. Abläufe in der Offensive, aber vor allen Dingen in der Defensive sitzen im Mannschaftsverbund sehr gut. Das heißt eben auch, man hat wenig zugelassen. Man stand eigentlich besser gefühlt als vor der Pause. Dortmund hatte ja durchaus in dieser Saison auch mal Schwankungen, was den Defensivbereich angeht. Da hat man sich jetzt sehr diszipliniert und sehr gut präsentiert. Mats Hummels wird auch spielen können. Man hat eine stabile Lösung da gefunden. Die Abläufe sitzen, die Außenverteidiger brillieren offensiv und dennoch lässt man defensiv nichts zu. Das ist der erste Grund, warum man da gut gegenhalten kann gegen die Münchner. Und in der Offensive auf der Gegenseite läuft's ja eh schon ganz gut immer in dieser Saison. Aber jetzt macht da Grund 2 auch noch mehr Hoffnung vielleicht, denn es gibt auch wieder Rückkehrer, die jetzt topfit sind. Emre Can konnte Minuten sammeln, kann vielleicht auch auf der 6 eingesetzt werden. Wenn er da als kampfstarker Spieler reagiert, hat man vorne jetzt Sancho, der auch Minuten sammeln konnte, wieder einen Assist geliefert hat und spritzig wirkt. Der war ja auch angeschlagen, hat danach 2-mal auf der Bank gesessen, dürfte jetzt fürs Topspiel eben wieder auf jeden Fall da sein, ist eine absolute Waffe. Wenn er da auf die Außen rückt, Hazard auch sehr stark, dann haben wir Julian Brandt, der neben Can in die Zentrale rücken kann und dass das richtig gut laufen kann, haben wir auch schon in einigen Spielen gesehen. Also auch die Rückkehrer machen richtig Mut für die Dortmunder morgen im Topspiel. Und der letzte Grund, das ist ein ganz einfacher, das Spiel findet nicht in München statt. Da hat Dortmund ja wirklich sehr schlecht ausgesehen in der Vergangenheit. Wir spielen aber in Dortmund morgen. Auch wenn die Zuschauer fehlen werden, ist das, glaube ich, einer der Punkte, die das Spiel noch interessanter machen. Das muss man ganz ehrlich sagen. Denn wenn es nach München ging, das scheint ja wirklich schon eine pathologische Angst im Dortmund-Kader auszulösen. Das hat man oft an den Auftritten gesehen. Das ist morgen nicht der Fall. Man konnte Selbstvertrauen tanken. Man spielt in Dortmund. Man hat die Abläufe. Man hat die Rückkehrer. Und es ist nicht in München. Das sind meine 3 Gründe. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit dem Spiel. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich sogar dabei hören, wie ich das Ganze begleite. Ich habe das Privileg, heute auf Sky bei der Couchkurve das Spiel mit dem Kollegen Florian Schmidt-Sommerfeld und einem Bayern-Fan gegenüber mitzukommentieren. Als Tonoption könnt ihr euch das anhören, wenn ihr da Lust drauf habt. Heißt, wird für mich auch ein ganz besonderes Spiel. Ich hoffe, das wird sowieso auch vom Fußballerischen her.
Generell bin ich der Meinung, dass das Spiel für Bayern extrem schwer wird, weil Dortmund zusammen mit Bayern und Leverkusen derzeit das Nonplusultra der Liga ist. Aber als Bayern-Fan gehe ich natürlich davon aus, dass Bayern das Spiel für sich entscheiden kann. Ein Faktor und ein Grund ist für mich natürlich, dass Dortmund nicht auf die gelbe Wand zurückgreifen kann, also die Unterstützung der Fans, die in so einem Heimspiel, wo es auch um den Titel geht, natürlich ganz wichtig ist. Dortmund hat gegen Bayern gerade zu Hause in den letzten Jahren immer wieder gut ausgesehen, während es auswärts in München heftige Niederlagen gab. Das hat natürlich auch was mit dem Faktor Stimmung, mit der Atmosphäre zu tun, die in so einem entscheidenden Spiel, in den entscheidenden Phasen den Ausschlag geben kann. Darauf muss Dortmund jetzt verzichten. Zwar haben sie jetzt auch in den ersten beiden Geisterspielen wirklich gute Leistungen gezeigt, aber man wird halt abwarten müssen, ob das gerade gegen Bayern dann reichen wird. Ein zweiter Faktor ist die Erfahrung. Bayern kennt diese Spiele. Bayern hat viele erfahrene Spieler auf dem Platz mit Alaba, mit ein Boateng, der jetzt fit sein wird, mit einem Lewandowski, der auch sehr, sehr gerne gegen Dortmund trifft. Ich denke, dass die Erfahrung da ein wichtiger Wert ist. Dortmund hat eine Mannschaft, die auch in Sachen Erfahrung zugelegt hat, hat einen Hummels verpflichtet, hat einen mit Emre Can einen wichtigen Spieler, der wohl auch mit von der Partie oder zumindest im Kader sein kann. Aber ich sehe Bayern da einfach insgesamt, gerade was diese entscheidenden Spiele angeht, noch einen Tick vorne. Und ein dritter Faktor, der im Moment natürlich eine Rolle spielt, ist Thomas Müller, der vor der Saison ein bisschen abgeschrieben wurde, ist wieder in absoluter Top-Verfassung, war jetzt auch in den letzten beiden Spielen von Bayern nach der Corona-bedingten Pause für mich mit der beste Spieler auf dem Platz. Zeigt tollen Fußball, ist sehr effizient im Moment und macht eigentlich das, was er immer in Topform gemacht hat, nämlich den Unterschied. Und das kann natürlich gegen Dortmund in so einem wichtigen Spiel auch elementar wichtig sein.
Das ist also die Meinung von Manuel Behlert und Julius Eid. Und wie es wirklich ausgeht, das erfahren wir dann erst heute Abend auf dem Platz. Klar ist aber, gewinnt der BVB, wird das Rennen um die Meisterschaft noch einmal richtig spannend. Dann betrüge der Vorsprung der Bayern nur noch ein Pünktchen. Gewinnen aber die Bayern, dürften die Meisterhoffnung des BVB nur noch rein theoretischer Natur sein. Welches Szenario eintreffen wird, hört ihr morgen früh ab 7.07 Uhr. Natürlich hier bei Stand jetzt auf meinsportpodcast.de.
Die Stand jetzt. Dreierkette. Top und Flop.
Erst 15 Jahre alt und schon Sieger in einem europäischen Finale. Das gibt es und zwar im E-Sports. Der deutsche Jannis Z, der hat das geschafft und das Fortnite Champions Series Invitational gewonnen. Über 12 Runden musste er die 99 besten Fortnite-Spieler Europas auf Distanz halten und landete am Ende vor dem amtierenden Vize-Weltmeister und sogar dem Weltmeister. Wir denken, echt top. Die Volleyball-Bundesliga droht durch die Corona-Pandemie dagegen zum Flop zu werden. Drei Clubs werden sich als direkte Folge der Krise zurückziehen. Das werde die Liga sportlich erheblich schwächen, befürchtet der Manager von Meister Berlin, KW Nieromand. Und er sieht für seinen Club auch wirtschaftlich keine Zukunft mehr in der VBL und sucht deshalb nach Alternativen. Mittelfristig könnte sich der Meister nach Polen orientieren, um sich der dortigen deutlich lukrativeren Liga anzuschließen. Kontakte zum polnischen Verband wurden bereits aufgenommen. Die VBL ohne den aktuellen Meister und Top-Club, ein echter Flop.
Geburtstagskind des Tages.
Heute gratulieren wir einer deutschen Beachvolleyball-Legende. Happy Birthday zum 41. Jonas Reckermann. Unvergessen seine olympische Sternstunde 2012, als Jonas Reckermann an der Seite von Julius Brink in London Gold gewann. Schade war nur, mit dem Feiern dieses Mega-Erfolgs klappte es für Brink und Reckermann hinterher nicht so richtig.
Wir wollten, aber wir konnten nicht wegen der Sperrstunde. Wir waren im Club und dann, der hat, glaube ich, dicht gemacht um 3. Mhm. Und dann wollten eigentlich noch weiter und es war eigentlich traurig. Wir wollten eigentlich alle noch irgendwo feiern, aber wir kamen in keinen Club rein. Die haben alle dicht gemacht oder der eine, der offen hatte, da wollten wir uns nicht reinlassen mit 30 Mann.
Ähnliches könnte Reckermann jetzt auch die Feier seines 41. Geburtstags erschweren, Corona sei Dank. Wir hoffen aber, dass er sich trotzdem feiern lassen kann, dann eben nur im kleinen Kreis und mit dem nötigen Abstand. Happy Birthday, Jonas Reckermann.
Heute in der Sportgeschichte.
Diese Rubrik hier wird langsam, aber sicher, Andreas, immer mehr zur Traumabewältigungstherapie für uns, glaube ich. Natürlich, neulich haben wir schon, wir zwei Bayern-Sympathisanten, noch den Jahrestag des verlorenen Finales daheim hier gewürdigt. Heute erinnern wir uns mit Grauen an das Champions-League-Finale 1999 zurück. Bei Manchester United nennt man das Finale nur das Wunder von Barcelona. Wie heißt es denn bei dir?
Ich würde sagen, wenn dir die Hand am Pokal abgehackt wird. Also eines ist mal Tatsache, die Bayern tragen wenigstens dazu bei, dass in der Fußballgeschichte so ein bisschen was von ihnen hinterlegt wird. Allerdings ist die Fallhöhe natürlich bei den Bayern immer eine riesige. Wenn sie irgendwie verlieren, dann ist das meistens auch etwas ganz, ganz Entscheidendes. Und das ist auch ein Tag, an dem die Bayern-Sympathisanten zumindest sich überhaupt nicht gerne erinnern. Man kann ja ein Finale verlieren, wie ich finde. Aber kann man wirklich so ein Finale verlieren? Das ist immer ärgerlich und das ist auch ganz schwer nur nachzuvollziehen, wenn du wirklich bis kurz vor Schluss die Hand am Pokal hast. Aber ganz ehrlich, wenn du dann das Spiel verlierst, dann hat die cleverere Mannschaft einfach gewonnen und dann hat sie es irgendwie auch verdient. Aber das erste Mal im Leben, muss ich dir sagen, habe ich ein Hausverbot bekommen und gleichzeitig auch das letzte Mal in einer Sportsbar, weil ich mich ein bisschen zu viel geärgert habe, ehrlich gestanden.
Kannst du mir gleich noch ein bisschen mehr drüber erzählen? Basler, der hatte die Bayern früh in Führung gebracht. Sie waren über 90 Minuten die bessere Mannschaft eigentlich gewesen. Im Grunde wie im Finale daheim. Sie hatten die Hand, du hast es gesagt, bereits am Pott. Doch dann kam der United-Doppelschlag in der Nachspielzeit.
Cleared, Giggs with a shot, Sheringham! Beckham, into Sheringham, and Solskjaer has won it!
dramatically than this.
Also ich war damals fassungslos, leer. Ich habe minutenlang, glaube ich, nur den Fernseher angestarrt, war schon fast ein bisschen apathisch. Du hast eben gesagt, du hast Hausverbot in der Sportsbar gekriegt. Du warst nicht ganz so apathisch oder wie muss ich das verstehen?
Ja, naja, also da ist mir der Gaul einmal ganz kurz durchgegangen. Also ich habe tatsächlich dieses Finale Dohain mit Freunden in einer Sportsbar geschaut und ich bin dann, als wirklich dieses entscheidende Tor da noch gefallen ist, bin ich aufgestanden und habe vor Wut gegen eine Bank getreten. Also in einer Sportsbar hat man ja gerne so Bänke, weniger Stühle, sondern eher eben so eine Bank. Und da habe ich halt dagegen getreten. Also es hat mir am meisten wehgetan. Die Bank hat ein kleines bisschen gewackelt, aber das fand der Betreiber dieser Sportsbar dann doch nicht so witzig und hat mich, er konnte es irgendwie ja verstehen, aber er hat mich dann freundlich gebeten, doch vielleicht das Niederlagenbier doch woanders zu trinken. Ja, aber war mir relativ unangenehm, aber in dem Moment musste es einfach raus.
Es war nämlich wirklich alles andere als schön, aber wir mussten da jetzt nochmal wieder durch. Es war nun mal das Ereignis in der Sportgeschichte am 25. Mai.
Stand jetzt aktuell.
Am Wochenende ging eine beeindruckende Skisportlerkarriere zu Ende. Die Österreicherin Anna Veit, die beendete nämlich ihre Karriere, in der sie Olympiasiegerin wurde, dreifache Weltmeisterin und auch zweimal den Gesamtweltcup gewinnen konnte. Anna Veit, geborene Fenninger, eine Sportlerin, die nicht nur wegen ihrer Siege herausragt. Wir blicken nochmal zurück auf ihre bewegte sportliche Laufbahn mit Lukas Zara von Spox.com Österreich und Moderator des Après-Ski-Podcasts. Hallo Lukas.
Hallo Malte, servus.
Anna Veit, was hat sie in den letzten Jahren für den österreichischen Skisport bedeutet aus deiner Sicht?
Ja, sehr viel, weil sie sicher die erfolgreichste österreichische Skirennläuferin des letzten Jahrzehnts war. Sie hat doch sehr viele Weltcupsiege gefeiert, wenn man das vergleicht mit den anderen österreichischen Läuferinnen. Sie hat dadurch extrem viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Sie war dann ja der absolute Superstar aus österreichischer Sicht auf der Frauenseite. Der Erfolg ist vielleicht hin und wieder ein bisschen untergegangen durch die großen Erfolge von Marcel Hirscher, der ja bei den Herren über viele, viele Jahre dominiert hat. Aber auch Anna Veit oder Anna Fenninger, wie sie früher geheißen hat, hat wirklich große Erfolge gefeiert und war deswegen auch in Österreich eine wirklich große Hausnummer. Ja.
Bis 2015 wirklich alles gewonnen, was es zu gewinnen gab. Du hast eben schon das nochmal grob zusammengefasst. Da kam eine schwere Verletzung. Wie hat sich die auf ihren Karriereverlauf ausgewirkt und ist in der vielleicht auch so ein bisschen der Grund für den jetzt Zurücktritt zu finden?
Ja, sie hat einerseits diese körperliche Komponente natürlich erwähnt, dass sie jetzt zurückgetreten ist. Diese erste Verletzung in 2015, die wäre vermutlich auch noch wegzustecken gewesen. Sie hat es ja wieder geschafft, von dieser Verletzung, da war wirklich ein Totalschaden eigentlich im rechten Knie, Kreuzband, Innenband gerissen, die Patellasehne, die dann auch im anderen Knie Probleme gemacht hat. Von der hat sie sich eigentlich erholt, da hat sie auch wieder Weltcuprennen gewinnen können. Und dann natürlich dieser dramatische Super-G bei den Olympischen Spielen 2018, wo sie eigentlich schon Gratulationen entgegennahm, ein Siegerinterview im ORF, im österreichischen Fernsehen gab und dann Esther Ledezka die Goldmedaille noch wegschnappte, denkbar knapp. Aber da hat sie eigentlich das Comeback wieder geschafft. Nur hat sie dann im Jänner 2019 erneut einen Kreuzbandriss erlitten. Und von dem hat sie sich zwar auch zurückgearbeitet, zurückgekämpft in den Weltcup, hat sie dann aber ja das nicht mehr so leicht wegstecken können. Und das war dann letztlich auch ein Grund dafür, dass sie ihre Karriere beendet hat. Sie hat dann auch gemeint, ja, auch dieses ganze Reisen wird ihr nicht großartig abgehen. Also da merkt man dann schon auch, dass die Motivation nicht mehr dieselbe war wie in den frühen Jahren ihrer Karriere und das war sicher auch noch ein Grund dafür und sie hat gesagt, sie ist froh, dass sie jetzt sozusagen gesund die Karriere beenden kann und deswegen hat sie das mit 30 Jahren dann diesen Schritt gewagt.
Große Siege hat sie gefeiert, aber sie war noch wegen einer anderen Sache sehr bekannt und das hatte ich eingangs ja schon gesagt, sie ragte nicht nur wegen dieser sportlichen Erfolge raus, sie war auch sowas, würde in vielen in Anführungsstrichen Nachrufen jetzt über sie immer wieder geschrieben, eine Revolutionärin, die sich auch mit dem ÖSV regelmäßig angelegt hat.
Ja, genau, du sprichst das an. Das kommt jetzt eigentlich in jeder Karrierezusammenfassung von ihr vor. Ja, sie hat sich da einmal versucht. Also eigentlich, ja, so ein bisschen eine Vorreiterin, was die Gleichberechtigung betrifft. Sie hat nämlich eingefordert vom ÖSV, dass sie, ähnlich wie das beim Marcel Hirscher der Fall war, dass sie einfach auch ein eigenes kleines Betreuerteam zur Verfügung gestellt bekommt vom ÖSV. Da gab es dann schon die ersten, ja, Gerüchte oder Androhungen, vielleicht würde sie den Verband wechseln. Auch eine Parallele zu Hirscher, dass sie da vielleicht den Verband wechseln könnte, im schlimmsten Fall, wenn ihr das also nicht zugestanden wird. Sie wollte da also mehr Betreuung, Individualbetreuung haben. Dann hat sie sich auch versucht, selbst zu vermarkten. Da hat sie ja einen eigenen Manager mit Klaus Kercher, übrigens, glaube ich, ehemaliger Manager auch von Fabian Hambüchen, der in Deutschland ja sicher bekannter ist, darf auch versucht, sich selbst noch mehr zu vermarkten, eine eigene Marke aufzubauen, unter anderem mit einem Autosponsor, der eben nicht dasselbe ist wie im ÖSV und im Skiweltcup generell. Deswegen war das dann problematisch. Dann kam es sozusagen zur Verhandlung zum, ja, eh schon bekannten, berühmten, jetzt eigentlich in Österreich berühmten Gespräch mit Präsident Peter Schröcksnadel, und dort haben sie sich dann darauf geeinigt, dass eben auch Anna Veit eine Individualbetreuung bekommt. Das ist immer wieder ein Thema im Skiweltcup, das haben wir auch bei Lara Gut und im Schweizer Verband. Steht das der Lara Gut zum Beispiel zu? Auch Viktoria Rebensburg hat ja im DSV eine eigene Rolle und ein eigenes Team. Das ist immer wieder Diskussionsthema, aber dieses Modell hat sich eben in den letzten Jahren auch etabliert. Wenn wir denken an die großen Michaela Schifrin, Petra Vlhová, aber auch auf der Herrenseite, Pointureau, Christoffersen, das sind alles Läufer, die so Individualteams haben. Und deswegen ist das wahrscheinlich auch, ja, das braucht man auch, um wirklich absolute Weltspitze zu werden. Das hat Anna Veit damals eingefordert und wirklich ja lange um dieses Recht auch gekämpft und es dann bekommen, bis dann leider kurz darauf auch die schweren Verletzungen kamen.
Wie wird sie, wie wurde sie in Österreich in der Bevölkerung gesehen bei den Fans?
Ja, durchaus als sehr beliebt, würde ich sagen. Sie hat ja wirklich teilweise großartige Siege gefeiert. Ich habe sie selbst persönlich als doch auch, sie beschreibt sich auch selbst so, als eher ein bisschen schüchtern und zurückhaltend beschrieben. Das ist jetzt sicher auch eine, die das ein bisschen genießen wird, wenn sie jetzt zurückgetreten ist, dass sie in Österreich vielleicht wieder ein bisschen mehr Luft hat und nicht mehr diese mediale Aufmerksamkeit bekommt. Es ist ja dann auch doch recht viel Druck auf ihr gelastet, dadurch, dass sie eben die Erfolge gefeiert hat, und dann, ja, kommt automatisch schnell in Österreich auch zustande. Ja, das ist ja dann schon selbstverständlich, und daneben fährt der Marcel Hirscher Seriensiege ein. Dann fordert man das natürlich schnell auch von der Anna Veit ein. Deswegen wird ihr das sicher auch ganz gut tun, auch persönlich ins Privatleben zurückzukehren. Das hat sie auch selbst gesagt. Sie will jetzt vielleicht in einer Form Trainerin werden, aber nicht klassische Trainerin im Weltcup, sondern schon ihr Wurzeln schlagen, hat sie gemeint. Aber hin und wieder vielleicht auch individuell und gezielt jüngeren Athletinnen und Athletinnen betreuen und unterstützen.
Wie groß ist die Lücke, die sie jetzt im ÖSV hinterlässt?
Ja, in den letzten Jahren hat sie ja dann nicht mehr die ganz großen Erfolge gefeiert, und diese Lücke ist durchaus da, vor allem in den Technikbewerben. Im Riesenslalom, wo sie ja die meisten Weltcupsiege gefeiert hat, wartet der ÖSV, übrigens auch bei der Herrenseite, schon recht lange auf wirklich eine gute Läuferin wieder. Auch verletzungsgeplagt, Bernadette Schiel, Stefanie Brunner sind da Namen, die sicher zu erwähnen sind. Aber dadurch, dass da auch viele Verletzungen im Spiel sind, fehlt da eigentlich so eine Spitzenläuferin, vor allem im Riesenslalom. Im Speed-Bereich ist der ÖSV ohnehin bei den Frauen relativ breit aufgestellt, wie ich meine. Aber im Riesenslalom, das ist die große Problemdisziplin, ja, und da gibt es diese Lücke auf jeden Fall.
Sagt Lukas Zara von Spox.com Österreich und Moderator des Après-Ski-Podcasts. Lukas, vielen Dank.
Danke auch.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Dortmund gegen Bayern. Das ist natürlich das Topspiel und das Tagesthema heute. Haben wir euch schon drauf vorbereitet. Ansonsten gibt's ja noch die anderen Bundesligaspiele. Und auch wenn wir die jetzt hier bei Stand jetzt etwas vernachlässigt haben, auf meinsportpodcast.de werdet ihr trotzdem bestens drauf vorbereitet. Hört mal rein beim Bulli-Special mit dem Kollegen Julius Eid. Da gibt's noch mehr zum Topspiel natürlich, aber auch zu den anderen Partien des Spieltags auf die Ohren. Das war's wieder bei uns von Stand jetzt auf meinsportpodcast.de. Wir bringen euch werktäglich morgens um 7.07 Uhr auf den aktuellen sportlichen Stand, versorgen euch mit hoffentlich genug Argumentationsfutter, damit ihr im Büro für den sportlichen verbalen Schlagabtausch an der Kaffeemaschine in der Teeküche dann auch gerüstet seid und das natürlich dann auch morgen wieder.
Und ich bin ganz, ganz sicher, der ein oder andere im Kollegenkreis fragt sich schon, warum ist denn der plötzlich so gut vorbereitet oder so gut informiert, was Sport angeht? Tja, da sagt ihr einfach, tja, Stand jetzt ist schuld. Euch einen schönen Dienstag und wenn euch Stand jetzt gefallen hat, dann abonniert den ersten Sport-Podcast des Tages mit dem Podcatcher eurer Wahl oder vielleicht auch bei iTunes und wir freuen uns über eure Meinung und bestenfalls über ein paar Sterne. Und wenn euch Stand jetzt gefällt, dann empfehlt uns und auch meinsportpodcast.de gerne euren Freunden, Verwandten, jeder, der es nicht wissen will.
Und dann könnt ihr ihnen sagen, hier findet ihr nämlich Sport für die Ohren rund um die Uhr ganz allgemein und Stand jetzt natürlich im Speziellen. Vielen Dank für euer Interesse. Einen schönen Sporttag und bis morgen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt
die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand
jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.